Die Aussagen des Whistleblowers David Grush vor dem US-Kongress sorgen nach wie vor für großes Aufsehen. Gibt es wirklich ein seit 90 Jahren bestehendes, groß angelegtes internationales UFO-Bergungsprogramm? Und sind die Amerikaner wirklich im Besitz von geborgenen Fluggeräten nichtmenschlicher Herkunft und auch von nichtmenschlichen Wesen? All diese Sachen einzuordnen ist für Wissenschaftler oftmals kaum möglich, denn sie wissen weder, was in den Geheimprogrammen vor sich geht, noch haben viele Wissenschaftler überhaupt eine Ahnung von der ganzen Materie UFOs. Anders verhält es sich mit dem Wissenschaftler, den ich heute zu Gast habe, denn er hat gerade in einem Wissenschaftsverlag ein Fachbuch über diese Thematik veröffentlicht. Herzlich willkommen, Professor Dr. Karl Zwosil.
Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Und danke, dass du Zeit hattest. Das ist inzwischen das dritte Interview und das gefühlt 150.000. Gespräch, das wir führen. Deswegen sollte sich keiner wundern, dass wir uns duzen. Du bist ja Physiker am Institut für Theoretische Physik der Technischen Universität Wien, im Ruhestand inzwischen. Du hast nach deinem Studium in Wien und in Heidelberg an der Universität von Kalifornien in Berkeley und am Lawrence Berkeley Laboratory des US-Energieministeriums geforscht, also genau da, wo jetzt die UFO-Geheimnisse vermutet werden. Und auch in Moskau an der staatlichen Lomonossow-Universität. Du hast ein sehr breites Fachwissen, hast 6 Jahre im österreichischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung gearbeitet und auch Forschungseinrichtungen in vielen Ländern besucht, darunter die USA, Kanada, Neuseeland, Russland, Italien, Dänemark, Malaysia, Ukraine und Indien. Und du bist außerdem Mitherausgeber von Fachzeitschriften für Physik und Informatik, hast verschiedene wissenschaftliche Konferenzen organisiert, warst mal Präsident der International Quantum Structure Association und hast unter anderem auch mal mit dem Nobelpreisträger Anton Zeilinger zusammen publiziert. Und du forschst vor allem an Grundlagen der Quantenmechanik, der Physik der Raumzeit und die Quantenfeldtheorie des Vakuums. Das ist alles sehr interessant und sind alles genau die Themen, die im Zusammenhang mit UFOs interessant sind. Und gerade hast du ein Fachbuch herausgebracht, das ich jetzt ja auch mal gleich zeigen möchte. Es heißt UFOs Unidentified Aerial Phenomena, Beobachtungen, Erklärungen und Spekulationen, erschienen im Springer Verlag. Das ist wahrscheinlich der ungewöhnlichste Buchtitel für ein wissenschaftliches Buch, das jemals beim Springer Verlag herausgekommen ist. Wie sieht es aus, Karl? Hast du noch Freunde in der Wissenschaftlergemeinde?
Ja, sicher. Also das Erste ist ja, dass das ja nicht so bekannt ist. Ist nicht und die viele Kolleginnen und Kollegen würden sich vielleicht wundern, dass ich jetzt auf einmal dieses UFO-Buch geschrieben habe, wo ich also jahrelang Quanteninformationstheorie gemacht habe und logische Automatentheorie, also Logik in der Automatentheorie, Aussagenlogik und Quantenfeldtheorie. Und die würden das vielleicht als Spinnerei eines sozusagen jetzt im Ruhestand befindlichen Wiener Professors sehen. Und solange ich nicht behaupte, dass das alles komplett gesichert ist, sondern eher sage, dass es spekulativ ist, solange würden die Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich sozusagen gnädig sein und sagen, naja, schauen wir es uns vielleicht einmal an. Es sind ja doch einige Dinge vorgefallen in der Öffentlichkeit, die vielleicht nachdenklich machen, nicht? Aber momentan, glaube ich, kennen die das Buch nicht. Und der eine oder andere, dem es interessiert, der wird sich das durchlesen. Und die anderen werden einfach drüber gehen. Das ist meine Einschätzung.
Genau. Und man kann ja auch sagen, nur es ist alles nur Spekulation. Also rein wissenschaftlich betrachtet muss das Ganze ja Spekulation sein, solange keine handfesten Sensordaten, Messergebnisse, Zahlen, Daten, Fakten vorliegen. Sondern wir haben es ja hier, wenn wir ehrlich sind, haben wir es ja hier eigentlich mit einem riesengroßen Rätsel zu tun, bei dem wir darauf angewiesen sind, den Leuten zu glauben, was sie sagen oder halt nicht, ja. Das ist ja das große Problem hier dabei.
Ja, man kann eigentlich nur, genau wie du sagst, nicht, man kann eigentlich nur mit Galilei sagen, messen, messen, messen. Nicht? Wir müssen langsam eben oder endlich auf Messdaten kommen. Ja? Auch solche, die unter Umständen dann also eben gewisse Sachen ausschließen. Aber bevor wir nicht gemessen haben, können wir eigentlich nicht sehr viel sagen. Das ist also durchaus im Rahmen dieses galileischen Programmes der Aufklärung. Oder Kant, ja, auch Kant hat gesagt, die Befreiung aus der Unmündigkeit, nicht? In seinem berühmten Aufsatz, was ist Aufklärung, nicht? Sagt er, die Befreiung des Menschen aus der Unmündigkeit und die erfolgt durch Nachdenken, das war den Kant natürlich sehr nahe, aber die erfolgt vor allen Dingen auch durch Empirie. Nicht? Und wir brauchen empirische Daten und die kriegen wir nicht.
Weil sie geheim sind. Als Journalist ist die Sache natürlich anders. Als Journalist, da hat man sowieso nicht das wissenschaftliche Fachwissen, um Sachen nachzumessen und wissenschaftlich zu überprüfen, zu falsifizieren oder verifizieren oder irgendwas, sondern man springt dann eben auf solche Sachen ab wie an wie das hier. Die Anhörung vor dem US-Kongress Ende Juli 2023, bei der drei Militärinsider, Militärzeugen unter Eid unglaubliche Sachen ausgesagt haben, Mr. Graves, Mr. Grush und Mr. Fravor, zwei Navy-Piloten, und der Mann in der Mitte ist der berühmte Whistleblower David Grush, der erzählt, dass es das UFO-Bergungsprogramm gegeben hat und gibt und dass das aktiv vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wird. Jetzt das Interessante an deinem Buch, das du ja geschrieben hast, ist ja, dass du dich auch genau mit den Hintergründen von diesem Crash Retrieval Programm auseinandergesetzt hast, das du geschrieben hast, noch lange bevor es, bevor diese Anhörung stattgefunden hat oder bevor der Zeuge überhaupt öffentlich bekannt geworden ist. Woher du deine Informationen hast, worum es da geht, darüber werden wir im Verlaufe dieser Sendung ausführlich sprechen. Ich möchte aber erstmal auf die ersten Teile deines Buches zu sprechen kommen, denn du hast dich ja auch quasi in so einer kleinen historischen Literaturstudie mal auseinandergesetzt mit dem Phänomen im Hinblick auf hart erscheinende Fakten. Was kannst du uns dann dazu sagen? Also ist es wirklich ein neues Phänomen, das jetzt gerade erst aufgetaucht ist, das die Navy-Piloten seit 2004 umtreibt in ihren Trainingsgebieten vor der Ost- oder Westküste der USA? Oder handelt es sich hier um etwas anderes?
Ja, es gibt eine lange, lange Geschichte von UFO-Sichtungen, verschiedener Qualität, verschiedener, wie soll ich sagen, verschiedener technischer Beweismittel, nicht? Es gibt natürlich von sehr, sehr früh gibt es Mythen, nicht? Auf die ist der Carl Sagan dann auch eingegangen, über Mesopotamien, Griechenland, viele zitieren auch die Bibel als Quelle. Und es gibt dann also eben hinauf bis in die Neuzeit und sich verhärtend, sagen wir, beginnend ob vielleicht im Zweiten Weltkrieg, wo diese Foo Fighters gefunden wurden, gibt es eben Sichtungen. Und diese Sichtungen waren teilweise so populär, dass dadurch, dass in Amerika eben ein demokratisches Regime herrschte, ein Erklärungsnotstand der Behörden sozusagen erfolgt ist, oder des Militärs, nicht? Besonders 1952 dann gab es den sogenannten Flyover über Washington, und da musste das Militär irgendetwas sagen. Und was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, es gibt verlässliche Berichte von glaubwürdigen Zeugen, die etwas gesehen haben, dass es wert ist, sich damit zu befassen. Ja, das war damals in einer Pressekonferenz gleich nach diesen Flyovers die offizielle Ansicht der Air Force, General Samford hat es gesagt, berühmtes Statement, Und das ist auch etwas, was der Einstein gesagt hat. Das Witzige ist, dass jemand den Einstein einen Brief geschrieben hat und der Einstein hat darauf geantwortet, auf offiziellen Briefpapier des Institute for Advanced Study, der war damals, glaube ich, auch schon im Ruhestand, 1952, aber er hat gesagt, some people have seen something, what they have seen, I don't know and I don't want to know. Das ist erstaunlich, dass Einstein, es ist wirklich ein authentischer Brief von Einstein und das ist irgendwie anti-aufklärerisch, nicht? Man wird sich wundern, was da der Einstein sich dabei gedacht hat, als er gesagt hat, I don't want to know. Das würde ich auch im fortgeschrittenen Alter nicht sagen. Aber
als Wissenschaftler ja. Eine sehr seltsame Aussage auf jeden Fall. Und was schließt du daraus? Oder warum hat er diese Aussage getroffen, deiner Meinung nach?
Naja, da gibt es ein Spektrum von Ansichten, nicht, die ich dramaturgisch entwickeln könnte, nicht? Sozusagen auf dem Lower, also auf dem sozusagen frugalsten Gebiet oder auf dem, wo also alles möglich ist, denkt man sich, naja, der Einstein hat sich vielleicht gedacht, mit allem kann ich mich nicht beschäftigen, nicht? Also denk ökonomisch. Beschäftige ich mich lieber mit dem, was ich kann. Und da kann ich damit eh nichts anfangen, weil mit irgendwelchen Radardaten oder irgendwelchen Sightings, die andere Leute vom Hörensagen gesehen haben, damit kann ich mich nicht beschäftigen. Nur dazu, wo das so verrückt klingt. Und da gibt's andere Leute, wie den Menzel, der hat da sicher schon genauer geforscht. Und der hat uns das erklärt. Das ist die eine Seite, nicht? Und die andere Möglichkeit wäre aber, dass es Gerüchte gibt, dass Einstein tatsächlich viel mehr wusste schon zur damaligen Zeit, als er zugeben konnte, nicht? Also es gibt ja auch Gerüchte und da gibt es eine wunderbare Aussage von einer sehr intelligenten Studentin von Einstein, die mit Einstein angeblich also zusammen und das ist die Aussage Roswell-Trümmer besichtigt hat. Aber das ist natürlich extrem apokryph. Ja. Das ist von Hörensagen des Hörensagens und daran mag man glauben oder nicht. Ich habe mir diese Aussagen stehen auf YouTube, die kann ja jeder also nachschauen. Also diese Schilderung, die Dame, die hatte, glaube ich, 2 Doktorate und war auf einem Sommerprogramm mit Einstein. Die Dame hatte nichts davon, als sie das von sich gegeben hat und es ist auch fast in Verschütt geraten worden, wenn nicht dieser UFO-Forscher, den du da kurz eingeblendet hast, wenn der da nicht ein bisschen nachgebohrt hätte. Nicht? Und diese
Anthony Bragalia. Und ja, die Frau, von der du redest, ist ja immerhin eine zweifach doktorierte, wie gesagt, promovierte Chemieprofessorin und Physikerin. Dr. Shirley Wright, die zeige ich hier nochmal, die ja nicht von Hörensagen das berichtet, dass sie gehört hat, Einstein hätte da was oder so, sondern sie behauptet ja, sie war mit Einstein bei dem Alien-Raumschiff.
Ja, das muss man sich einmal vorstellen, nicht? Wobei, wenn das meine Kollegen hören, also insbesondere die vielleicht Relativitätstheorie machen, die greifen sie auf den Kopf und sagen, jetzt ist das Wurzel komplett übergeschnappt, nicht? Also, dass er behauptet, dass der Einstein die Roswell-Trümmer gesehen hätte, nicht? Also, und zwar nicht diese Mogul-Ballone, nicht? Sondern wirklich ein gecrashtes Raumschiff.
Ne? Das behauptest du ja nicht, sondern du berichtest ja nur, dass die Frau gesagt hat, dass es so wäre. Das ist ja ein Unterschied. Und ich meine, man muss sich ja auch sowieso immer wieder fragen, das frage ich mich als Journalist, aber das müssen ja Journalisten, das müssen ja Wissenschaftler wie du sich auch fragen, wie gehe ich denn bei einer Thematik vor, die allerhöchster Geheimhaltung unterliegt potenziell. Ja, da müssen wir ja irgendwie sehen, dass wir da müssen wir etwas machen, was wir normalerweise nicht machen. Wir müssen versuchen, Brotkrumen zusammenzusammeln und versuchen, einen Sinn daraus zu machen, was nicht bedeutet, dass wir dann die Wahrheit erfahren, denn wir müssen uns auch mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass diese Brotkrumen bewusst gestreut worden sind für uns, damit wir einer bestimmten Brotkrumenspur führen, die bei einem gewünschten Ziel endet, dass derjenige sich ausgedacht hat, der die Brotkrumen gestreut hat, denn diese Möglichkeit besteht ja hier auch.
Ja, und ich glaube, Das Erste, was man einmal bedenken muss, ist, das ist das, was der Freud sozusagen seinen Nachfolgern ans Herz gelegt hat, ist, dass man mit gleichschwebender Aufmerksamkeit die Dinge betrachten soll. Ja. Es kann Fantasie sein, ne. Es kann aber auch etwas dahinter stecken und es kann auch nur eine Metapher dahinter stecken. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, also dass man einfach alles akzeptiert, wie es kommt, auch wenn es nicht in seinem Denkschema passt. Also wenn es nicht im Confirmation Bias sozusagen sich wohlig anfühlt, ja, dass man gerne hätte, dass vielleicht Raumschiffe gelandet sind und dann kommt man drauf, es war doch nicht so, ja, das muss man auch akzeptieren. Und man muss alle Möglichkeiten sich offen lassen. Genauso natürlich auch die Möglichkeit, dass Raumschiffe gelandet sind und dass es sowas gegeben hat. Und das Zweite ist, was auch sehr wichtig ist, das finde ich sehr wichtig, dass man sich eben anschaut, mit welchem Gegenüber man es zu tun hat. Und das bedeutet, dass man mit Respekt vor dem amerikanischen Verteidigungs- und Sicherheitsapparat und Atomic Security Apparat, also vom Department of Energy, sich anschaut, was die als wichtige Prozeduren der Geheimhaltung überhaupt definieren, nicht? Und weil erst dann kann man einschätzen, welchen Gesprächspartner man da gegenübersteht, ja? Und da soll man, ich meine, und man sollte auch vielleicht immer ein gewisses Empathie und Verständnis haben für diese Leute. Aber gleichzeitig sollte man das Ziel der Wahrheit, soweit sie halt definierbar ist, ich meine, das klingt pathetisch, Wahrheit, nicht? Aber man sollte das immer im Auge behalten, ja, und sollte das nie aus dem Auge verlieren.
Und jetzt kommen wir doch mal zu der Anhörung zurück, die ja auch der Anlass unseres Gespräches ist, bei der David Grusch viele seiner Einlassungen aus den vorherigen Interviews auch nochmal erwähnt hat, was übrigens an der Öffentlichkeit völlig vorbeigegangen ist, ist ja die Tatsache, dass er auch noch eine eidesstattliche Aussage vorgelegt hat, eine schriftliche eidesstattliche Aussage nur für die Abgeordneten, aus der lediglich ganz kleine Nebenaspekte zitiert worden sind. Aber diese eidesstattliche Aussage kennen wir noch nicht. Aber sie ist wahrscheinlich, weiß nicht, du hast dir sicherlich die Anhörung auch angeguckt, sie ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass die Abgeordneten diesen drei Zeugen und insbesondere Herrn Grusch sehr aufmerksam und sehr ernsthaft zugehört haben und sehr detaillierte Fragen gestellt haben, aus denen hervorging, dass sie ihn sehr ernst zu nehmen scheinen, oder? Was war dein Eindruck?
Ja, das war definitiv mein Eindruck. Ja. Wobei eben sehr oft gesagt wurde, dass Grusch eben auch das nur vom Hören sagen kannte. Und man möchte jetzt Beweise sehen und er hat gesagt, er hätte solche Beweise, aber die kann er natürlich nicht der Öffentlichkeit vorlegen. Also das Ganze ist auch sehr interessant vom gesetzlichen Standpunkt her, ja, weil du musst Folgendes bedenken: in einer Demokratie muss man immer auch die Kontrolle dieser Geheimnisse im Auge behalten und gleichzeitig muss man aber die Geheimnisse als solche bewahren, nicht? Und das ist ein gewisser Widerspruch, weil wie kann man etwas sozusagen kontrollieren, was man öffentlich nicht sagen kann, nicht? Und da gibt's die verschiedenen sozusagen Pyramiden der Geheimnisstufe. Und es ist durchaus möglich, dass diese Abgeordneten, sogar die Abgeordneten, nicht die Clearance haben, überhaupt diese Unacknowledged Special Access Programs von denen überhaupt zu erfahren, nicht? Also für diese Programme, die einen großen Teil des amerikanischen Militärbudgets ausmachen, die werden dem Kongress sozusagen nur mündlich berichtet und mündlich nur als Stellvertreter diese Gang of Eight, die Grusch auch immer wieder erwähnt hat, diese Gang of Eight, die hat die Möglichkeit, das zu erfahren, aber ob die da jetzt genau nachfragen, das ist ihnen überlassen. Also ich glaube, man muss verstehen, dass der normale Kongressabgeordnete nicht die die Security Clearances hat, die Gang of Eight hat. Das sind also die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden von Verteidigungsausschüssen und Security-Ausschüssen und so weiter. Das Ganze ist eben in diesem System von Geheimhaltung, was konstitutionell verankert wurde und durchaus legal richtig ist, zu sehen. Und deshalb ist es oft so, dass man eigentlich mit Aussagen konfrontiert wird von Krasch, der sagt, ich kann das jetzt hier nicht sagen. Das Interessante ist, dass er eigentlich sagen müsste, nein, es gibt es nicht, aber gleichzeitig ist er unter Eid. Also das ist ein typischer Fall, wo der Logiker, also da gibt es ja so ein Bonbon, nicht? Das hat sich angeblich wirklich abgespielt. Oskar Morgenstern berichtet das, dass der Einstein mit dem Schrödinger zur Ernennung der amerikanischen Staatsbürgerschaft gezogen ist. Und der Richter, der denen die Staatsbürgerschaft sozusagen verleihen sollte, der hat dem Gödel gesagt, naja, in Österreich existiert gerade ein austrofaschistisches Regime und der Faschismus überhaupt, sowas könnte es in Amerika nicht geben. Und der Gödel hat angeblich gesagt, oh ja doch, ich habe eine Methode gefunden, wie man auch in Amerika den Faschismus einführen könnte. Ja. Also die hatten dann, der Einstein hatte und der Morgenstern eine ziemliche Mühe, den Gödel davon abzuhalten, das auszubreiten. Ja, wahrscheinlich hat er Notverordnungen genannt, nicht? Weil mit Notverordnungen kann man einiges machen. Aber also das in Amerika heißt das Executive Order. Also aber da kommen wir jetzt von Hundertsten des Tausendsten.
Aber er hat ja
das eigentlich.
Entschuldigung, ich wollte sagen, er berichtet ja über ein Programm, was illegal ist. Deswegen ist er ja auch nicht an die Geheimhaltung gebunden, weil es ja nicht legal ist eigentlich.
Naja, was legal ist und was nicht legal ist, wird der Herr Krasch nicht entscheiden können, sondern das müssen eigentlich amerikanische Gerichte entscheiden, ja, basierend auf den Normen, die der Kongress macht, die müssen sich anschauen, ob die Exekutive diese Normen erfüllt hat. Und das ist eine Frage, die man sicher trefflich diskutieren kann, aber auch nicht in der Öffentlichkeit. Das sind dann irgendwelche Geheimgerichte, über die wir auch wenig erfahren,
ja. Nicht? Trefflich diskutieren werden wir beide jetzt im weiteren Verlauf der Sendung auf jeden Fall die Behauptungen von David Grush, wie die sich darstellen aus der Sicht eines Wissenschaftlers, der dieses Thema wissenschaftlich untersucht hat in seinem vorzüglichen neuen Buch UFOs, Unidentified Aerial Phenomena, Observations, Explanations and Speculations, herausgebracht im Wissenschaftsverlag Springer. Wie gesagt, ich bin nach wie vor baff von dem Cover von diesem Wissenschaftsverlag. Ich würde das gerne mal in der Universitätsbibliothek neben all den anderen einfarbigen, langweiligen Fachbüchern sehen, wie das dort heraussticht. Das allein ist schon ein Riss in der Matrix. Und wir werden natürlich mit Professor Swosil jetzt gleich noch darüber reden, wie er als Wissenschaftler, als Quantenphysiker und als überhaupt als Physiker auch einige der Behauptungen von David Grush deutet oder bewertet. Da geht es ja zum Beispiel um seine Aussage, dass es sich gar nicht um Außerirdische von anderen Planeten handelt, sondern von Wesen aus anderen Dimensionen. Was sagt jemand dazu, für den die anderen Dimensionen sein täglich Brot ist? Über all das und mehr reden wir jetzt gleich im weiteren Verlauf der Sendung, aber nur für Abonnenten auf exomagazin.tv, unserer Website. Von Exomagazin TV. Schaut mal vorbei, dort gibt es hunderte wirklich interessante Videos, Interviews, Filme, Gespräche mit Experten aus aller Welt über dieses Thema, das jahrzehntelang von den Massenmedien leider völlig stiefmütterlich behandelt worden ist, um das Mindeste zu sagen. Wir wollen jetzt nicht unhöflich sein. Also schaut vorbei auf Exomagazin TV und dort geht es gleich weiter. Macht's gut. Ciao auf YouTube.